Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 435.
Die Zeit, 10.05 Uhr.
SWR 2, Tandem.
Am Anfang stand eine Ausschreibung im Internet. Die Gemeinde Eisenbach im Hochschwarzwald vergab ein Stadtschreiberstipendium. Merle Hilbk hat sich darauf beworben und sie hat das Stipendium bekommen.
Eines Tages stieß ich im Internet auf eine Ausschreibung. Dorfschreiberstipendium in Eisenbach. Das lag laut Wikipedia im Schwarzwald auf 1000 Meter Höhe und hatte weder Bahnhof noch Autobahnanschluss. Ich schrieb eine enthusiastische Bewerbung. 5 Monate später kam die Zusage für eine kostenlose Unterkunft und 3 Monate Gehalt, für die ich nichts weiter tun sollte, als zu schreiben. Zu schreiben, was und wann ich wollte.
Eisenbach als Industriestandort weltbekannt, international vernetzt. Große Firmen und eine lange Tradition, Internationalität, auch die Uhrenindustrie des also 18., 19. Jahrhunderts war schon international. Das ist schon traditionell entwickelt. Das sind lange Entwicklungslinien der Feinmechanik und der karge Boden. Es gibt nicht so viele Erwerbsmöglichkeiten für viele Menschen. Man muss sich etwas außerhalb der Landwirtschaft oder der Forstwirtschaft suchen, um hier überhaupt am Ort leben zu können.
Das ist Michael Grieshaber, ein Unternehmer. Grieshaber Feinmechanik, gegründet 1883 von seinem Urgroßvater, Spezialist für Zahnräder und Schneckenantriebe. Eine von 12 Metallfirmen, die in Eisenbach für den internationalen Markt produzieren. Auf 2100 Einwohner kommen in Eisenbach 1500 Industriearbeitsplätze. Und fast alle schienen sich ein Haus gebaut zu haben. Hinter den Werkshallen erstreckten sich Einfamilienhaussiedlungen, die auf wenigen Quadratmetern die unterschiedlichsten Baustile vereinten. In hehrem Gleichmut beschloss ich, meine Zeit hier ausschließlich in der Ferienwohnung zu verbringen, die mir der örtliche Kulturverein zur Verfügung gestellt hatte. Der Förderkreis Kreatives Eisenbach, der jedes Jahr einen Schriftsteller zum Schreiben hierher einlädt. Doch man ließ mich nicht. Gleich am ersten Tag klingelte der Förster, um mir den Wald hinter der Wohnung zu zeigen. Dieser Nadelwald war sein Lebensinhalt. Und den wollte er mir zeigen. Ein Freundschaftsangebot. Es war nicht das Einzige. Jeder, den ich beim Einkaufen oder auf einem der vielen Festle kennenlernte, zeigte mir ein Stück von seinem Alltag. Die Eisenbacher machten mir das Leben leicht, indem sie mich zum Teil ihres Lebens machten. In Eisenbach wurde zwangsweise zusammengefügt, was nicht zusammen wollte. Moderne Industriesiedlung und traditionell geprägtes Bergbauerndorf. Bei der Gebietsreform Mitte der 70er Jahre wurde der Weiler Schollach, der in einem engen Hochtal liegt, der Gemeinde zugeschlagen. Peter Kleiser, der Ortsvorsteher und Erbe des ältesten Bergbauernhofes dort, ist besorgt, denn Schollach schrumpft. Die Höhenlandwirtschaft wirft zu wenig Ertrag ab. Schule und Laden wurden geschlossen. Immer mehr Jüngere ziehen weg. Die Kleisers haben einen Teil des Hofes als Ferienwohnungen ausgebaut. Schollach sei besonders bei Touristen aus den Golfstaaten beliebt, erzählt Peter Kleiser. Die seien begeistert, dass es hier fast so aussehe wie früher. Fast wie zu den Zeiten, als der Schneckenhofwirt von Schollach den ersten Skilift der Welt erfand und Städter sich mit Pferdeschlitten dort hinaufbringen ließen, um auf Holzbrettern durch den Schnee zu gleiten. Und das so ursprünglich scheinende Dasein der Bergbauern zu bestaunen.
Seit wie vielen Generationen sind Sie denn jetzt?
17.
Unglaublich. Von wann ist der Hof?
Also wir können also weit zurück bis 1529.
Mit wie vielen Generationen wohnen Sie hier? Mit 3?
Ja, bis mit 3. Meine Mutter lebt ja noch. Und der Vater ist verstorben vor 3,5 Jahren. Und die Mutter, sie lebt noch, sie ist jetzt 86. Und dann eben wir und dann die Kinder halt, ja. Was wir jetzt natürlich gemacht haben, wir haben das Haus gebaut vor 15 Jahren circa, dass man sich schon irgendwie räumlich trennt. Also nicht eine Küche, das ist dann doch ein bisschen heftig. Das funktioniert eigentlich nicht
immer. Du meinst, es blöd.
Ja, habe ich.
Wie viele Bauern, also die richtig als Landwirte noch tätig, gibt es hier noch?
Ach, ungefähr? Es ist so, es machen eigentlich fast alle. Ich weiß nicht, entweder Ferienwohnungen oder gehe arbeiten, sind sogar zum Teil auch Facharbeiter in der Industrie. Also so richtig ausschließlich gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn die wirtschaftliche Grundlage kaputt geht, dann ziehen die Leute aber wirklich weg. Und die verlassen wirklich den Haus und Hof.
Könnten Sie sich vorstellen, woanders zu wohnen?
Ich kenne jetzt nichts anderes. Ich kenne jetzt praktisch nur... Also ich fühle mich eigentlich wohl hier, gell?
Ja.
Also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich habe meinen Beruf hier, meine Arbeit.
So wie in Schollach, so hatte ich mir ein Bergdorf vorgestellt. Zumindest äußerlich. An arabische Touristen hätte ich aber ebenso wenig gedacht, wie an den Wunsch nach Neubauten, wie ihn die jungen Schollacher hegen. Was mich am meisten überrascht, die Toleranz und die Offenheit. Niemand in Eisenbach hat ein Wort darüber verloren, dass ich gelbe Lederjacken trage, kinderlos bin und mein Geld mit etwas volkswirtschaftlich so Unproduktivem wie Literatur verdiene.
Ich glaube, man akzeptiert sehr viel, aber natürlich ist ein Leistungsethos da. Dadurch, dass es sehr viele Arbeitsplätze gibt, kann man schon sagen, ja, wenn man hier etwas werden will, dann hat man hier die Chance, das auch zu werden, ne?
Und wenn man gar nichts werden will, kann man dann ja auch leben?
Man ist vielleicht dann isolierter oder man muss sich halt dann einbringen. Also das kann ich schwer einschätzen. Es gibt hier ein großes Vereinsleben. Die schauen, kann der Sport, kann der Musik und dann ist alles gut. Da gibt es keinen, oh, die Eltern sind ja Türken oder sind Italiener oder sind arbeitslos. Ich sehe keine heile Welt. Es gibt hier genauso die Drogen und Familiendramen.
Ein durchschnittlich hässlicher Ort, in dem das noch zu funktionieren scheint, wofür Deutschland in meiner Jugend so bewundert wurde. Das mittelständische Wirtschaftsmodell. Mit Familienunternehmen. Im Gegensatz zu meinem Umfeld in Berlin fühlen sich hier die meisten Leute sicher. Vielleicht aus diesem Sicherheitsgefühl heraus sind viele bereit, sich zu engagieren für die Gemeinschaft. Wer etwas erleben will, muss das selbst organisieren. Neugierig sind sie schon, meine Nachbarn. Aber wenn man gleich am Anfang ein bisschen was von sich erzählt, dann wird man in Ruhe gelassen. Oder ich habe es nicht mitbekommen oder es hat mich nicht gestört, wenn geredet wurde.
Man ist natürlich auf dem Land nicht mehr anonym, sondern man muss bereit sein, wenn man erfolgreich sein will als Arzt auf dem Land, sich zu integrieren in eine Dorfgemeinschaft, in eine Ortsgemeinschaft. Das heißt, Veranstaltungen besuchen, Mitglied in Vereinen werden, auch mal zu Dingen gehen, die einem vielleicht nicht so gefallen. Ich war nicht unbedingt ein Fan von Blasmusik oder von Laientheateraufführungen. Das war mir völlig neu damals, ja. Da ist man halt hingegangen und hat es dann auch nicht gefunden. Und es ist einfach dann mehr die soziale Komponente, ja. Der Arzt muss dabei sein, der muss sich zeigen, der muss gesehen werden, der muss deutlich machen, dass er Teil der dörflichen Gemeinschaft ist. Und das ist ganz wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn jemand dazu nicht bereit ist und das nicht will, muss er in der Stadt bleiben.
30 Jahre lang war Jochen Hacker der Landarzt von Eisenbach. Er ist nachts auf Bauernhöfe gefahren und hat Großmütter reanimiert, hat Kinder auf die Welt gebracht und auch mal ein Schaf. Dass er eigentlich nie so richtig Freizeit gehabt habe, nun, das sei eben so gewesen.
Das Fazit ist, dass ich mich immer mehr von Berlin entfremdet habe. Ich habe vor allen Dingen von Freunden gehört, dass irgendwas mit mir nicht stimmen könnte, weil ich es ausgerechnet im Schwarzwald, der sowas wie eine Klischeelandschaft ist, dass ich mich da so wohl fühle. Und es war ganz schwer zu vermitteln, was außer der Stille so toll sein soll. Von der äußeren Wahrnehmung scheint es da außer Landschaft nicht so viel zu geben. Und eigentlich habe ich gemerkt, wie sehr man sich mit einer Landschaft verbinden kann. Und ich bin auch sehr mit dem Dorf verbunden. Ich empfinde das als eine wirklichere Verbindung. Das hat so eine andere Konstanz und durch die Konstanz kriegt es eine größere Tiefe.
Meine Wohnung in Berlin habe ich immer noch untervermietet. Es ist nicht schlecht, sich ein Türchen offen zu halten, dachte ich zunächst. Dann kam der Winter und in Eisenbach wurde es noch stiller als sonst. Kneipe? Zu glatt die Straße. Bioladen? Zu weit unten im Tal. Und dann fiel auch noch das Internet aus. Es schneite und schneite. Ich saß fest. Und das war wie eine Befreiung. Ich schaute aus dem Fenster meiner Ferienwohnung hinauf in die wirbelnden Flocken und beschloss, einfach da zu bleiben.
Lob der Genügsamkeit, wie eine Berlinerin in einem Schwarzwalddorf heimisch wird. Von Merle Hilbk.
Deutschlandfunk. Musikszene.
Du hast doch was Besonderes an dir.
Ich liebe dich und das ist das Besondere an mir.
Zeitgenössische Operette im sozialistischen Rumänien und der DDR. Eine Sendung von Thomas Beimel.
Die Gründe für die staatlich geförderte und erwünschte Wiederbelebung des musikalischen Lustspiels sind aber leicht nachvollziehbar. Es galt, die Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu vergessen und den Aufbau der Volksrepubliken mit schwungvoller Musik zu beflügeln. 1948 wurde in Rumänien die Volksrepublik ausgerufen. Auch in der stalinistisch geprägten Aufbauphase wollten die Menschen schöne und unbeschwerte Stunden genießen und gingen in die Operette. Lendrinos Operette »Lasst mich doch singen« hatte internationalen Erfolg. In der UdSSR, der Tschechoslowakei, in Jugoslawien und in der DDR. Die deutsche Erstaufführung an der Staatsoperette Dresden galt als herausragendes Zeugnis der Völkerfreundschaft. Andreas Schwarze, Kurator des digitalen Archivs der Staatsoperette Dresden, führt nochmal zurück in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Dass es überhaupt zur Bildung von Operettentheatern kam in der Besatzungszone, die von der Sowjetunion kontrolliert wurde, hängt damit zusammen, dass die Situation hier natürlich eine katastrophale war für die Bevölkerung. Dass einerseits der Mangel herrschte, die Zerstörungen überall offensichtlich waren, dass die Besatzungsmacht durch Repressalien die Leute natürlich in Trab hielt, dass also ständig neue Reparationen auferlegt wurden, dass die Betriebe kaum arbeiten konnten, aber Pläne zu erfüllen hatten, dass es den Leuten also wirklich schlecht ging. Zwischen Hunger und Stromabschaltung lebte man.
Und dann gab es auch noch arbeitslose Künstler, die beschäftigt werden sollten in der ausgebombten Stadt.
Es ging also sofort damit los, dass alle Möglichkeiten geschaffen wurden, alle Räume, die noch irgendwie intakt waren, zur Verfügung gestellt wurden, damit Künstlergruppen, die aus den alten Theatern stammten oder sich neu gründeten, arbeiten konnten und die Bevölkerung bei Laune hielten. Und diese ganze Operation begab sich ja nicht mit einer neuen Bevölkerung, es war die alte Bevölkerung von vor 45, das heißt Kleinbürgertum, Großbürgertum, alte Nazis, Kommunisten, alles was es gab, Arbeiter. Und diese verschiedenen Klassen und Schichten konnte man schwer nur um sowjetische Schauspiele oder um klassisches Erbe versammeln. Aber die Operette, das heitere musikalische Lustspiel, das eigentlich belanglos, aber fröhlich daherkam und eine vertraute Musikrichtung bot, die auch bewältigt werden konnte von kleinen Orchestern und den Musikern, die da waren und wofür es auch genügend Material noch gab.
Du hast dich nicht.
Das Operettenleben der DDR wurde rasch institutionalisiert. Mit dem Berliner Metropoltheater, der Musikalischen Komödie in Leipzig und der Staatsoperette Dresden gab es gleich drei Häuser, die sich ausschließlich dem heiteren Musiktheater widmeten. Peter Gunold, ehemaliger Dramaturg der Staatsoperette, erläutert die Folgen.
Und die mussten natürlich auch mit Stücken versorgt werden. Und deswegen auch diese Unterstützung von staatlicher Seite, dass Komponisten Aufträge bekamen und die Dramaturgien der Theater Stücke schrieben und dass dadurch eine umfangreiche Literatur entstand. Und vor allen Dingen war die Staatsoperette Dresden mit ihren 60 Ur- und Erstaufführungen doch relativ führend in der DDR.
Operetten wurden aber nicht nur an diesen Häusern gespielt. Sogar kleine Provinzbühnen bemühten sich nach Kräften, denn das ganze Volk sollte zum Publikum werden.
Wenn man sich erstmal vergegenwärtigt, was die Operette eigentlich ist, nämlich eine Kunstgattung, die frivol ist, die den Blick von unten nach oben hat, die die Gesellschaft kritisch darstellt, dann muss man erstmal sehen, wie eine Operette im Sozialismus funktionieren soll. Man nimmt natürlich die formalen Dinge, die die Operette eigentlich darstellt, also ein Pendant zur komischen Oper, mit dem Personal der komischen Oper, mit dem Sängerpaar, mit den beiden Soubrettenpaaren, mit der komischen Alten, mit dem komischen Alten und mit den kleinen Rollen. Das nimmt man und versucht da eine sozialistische Handlung drumherum zu bauen. Und das hat zum Beispiel Gerd Natschinski in seinem Stück, in seiner Operette Messeschlager Gisela gemacht.
Man darf bei all dem nicht vergessen, und das ist ein ganz ernsthafter Grund für die Entstehung dieser Werke. In der DDR und in den anderen sozialistischen Ländern wollte man der alten Welt eine bessere Welt entgegensetzen, eine bessere. Auch eine bessere Unterhaltungskunst, eine bessere Theaterdramatik, eine bessere Operette. Im Prinzip sollten die Verhältnisse als leicht und frei und mit Humor zu bewältigen dargestellt werden.
Messeschlager Gisela ist eine punktgenaue und witzige Beschreibung der gesellschaftlichen Situation unmittelbar vor dem Mauerbau.
Gerade eben, so heißt die Zeitangabe der Operette Messeschlager Gisela, zu der Joe Schulz das Textbuch schrieb und Gerd Natschinski die Musik komponierte. Am 16. Oktober 1960 fand im Metropoltheater in Berlin die Uraufführung statt. Die Handlung dieser Operette führt uns ins Modemilieu. Robert Kuckuck, der Leiter des VEB Berliner Schick, ist zwar ein guter Verwaltungsmann, doch überschätzt er sein Können auf dem Gebiet der Modegestaltung.
In dem VEB Berliner Schick gibt es noch eine begabte und verdiente Arbeiterin, Gisela, die das zukünftige Erfolgsmodell für die praktisch denkende DDR-Bürgerin entwirft, eben den Messeschlager Gisela. Auch jenseits der Bühnen wurden einzelne Nummern der Operette zu echten Hits.
Sie sind ganz anders als andere Männer.
In unserer Reihe Musikszene hörten Sie heute eine Sendung von Thomas Beimel.
Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten.
Es bleibt bis zum Abend bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. In Rheinland-Pfalz sind auch etwas dichtere Wolken dabei. Dann bilden sich vor allem im Süden einzelne Schauer. In der Nacht ist es meist trocken, nur im südlichen Baden-Württemberg entstehen teils kräftige Schauer oder Gewitter. Dabei sinken die Tiefstwerte auf 19 bis 12 Grad. Morgen halten sich viele Wolken und nur zeitweise setzt sich die Sonne durch. Im Süden wird es immer wieder nass. Hier bilden sich in schwüler Luft teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen bei leichtem Westwind auf 19 Grad im Westerwald und bis 26 Grad im Finzgau. Am Montag Mischung aus Sonne und Wolken, nur örtlich Schauer, am Dienstag freundlich bei ähnlichen Temperaturen. 17.05 Uhr.
SWR 2 Zeitgenossen.
Hören Sie heute Johannes Weiß im Gespräch mit dem Gefängnisdirektor und Autor Thomas Galli.
Thomas Galli, Sie haben ein Buch geschrieben, das bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die Schwere der Schuld, ein Gefängnisdirektor erzählt. Sie sind seit mehr als 15 Jahren im Strafvollzug tätig. Verändert das einen Menschen?
Es verändert einen auf jeden Fall, wobei man sich natürlich nicht so sehr selber bewusst ist, inwiefern es einen verändert, aber ja, es verändert. Interessanterweise bei Gefangenen sagt man, dass sie nach 10, spätestens nach 15 Jahren Haft ihre Persönlichkeit verlieren und dass dann sozusagen ein ganz anderer Mensch dann dort ist, als derjenige, der in Haft gekommen ist. Und ich denke, bei uns Beamten und Bediensteten ist es so ähnlich. Es ist einfach eine ganz eigene Welt im Gefängnis, auch eine ganz eigene Tätigkeit, weil letztlich faktisch sperrt man eben Menschen gegen ihren Willen weg über viele Jahre. Und das macht natürlich auch was mit einem selbst.
Inwiefern verändert man sich als Bediensteter im Gefängnis? Wird man misstrauisch?
Es ist tatsächlich so, dass man kaum jemandem irgendwas glauben kann im Gefängnis, wobei das aus meiner Sicht weniger jetzt mit den Persönlichkeiten der Inhaftierten zusammenhängt, sondern es hat wirklich eher auch so systematische Gründe, so dass die Gefangenen, wenn sie irgendwas erreichen wollen und was haben wollen, dann ist es meistens negativ für sie, wenn sie bei der Wahrheit bleiben. Also man fährt einfach besser, wenn man Geschichten erfindet, bei denen man das Gefühl hat, da kann ich das erreichen, was ich will. Und so entsteht eigentlich so ein permanentes Misstrauen auch. Und man wird misstrauisch, vielleicht wird man allgemein dann auch misstrauischer gegenüber Menschen. Ne?
Was ist denn die größte Herausforderung für einen Gefängnisdirektor, einen Vollzugsbeamten, einen Psychologen, einen Sozialarbeiter im Gefängnis? Sie schildern irgendwo in Ihrem Buch, man muss das rechte Maß zwischen Nähe und Distanz finden. Also, was heißt das? Nicht zu viel Nähe?
Das ist wirklich die größte Herausforderung. Auf der einen Seite muss man natürlich, und beziehungsweise man kann es ja auch gar nicht anders, als den Menschen, mit dem man zu tun hat und mit dem man täglich zu tun hat, als Menschen zu sehen, mit ihm zu leiden, sich mit ihm zu freuen und so weiter. Aber natürlich darf diese Nähe nicht zu weit gehen, sonst ist man nicht mehr in der Lage, professionell zu handeln. Also man muss eine gewisse Distanz wahren. Also so das auszutarieren, die menschliche Nähe und professionelle Distanz, das ist die größte Herausforderung.
Wenn man Tag für Tag im Gefängnis ist als Bediensteter, nimmt man das mit nach Hause?
Man kann das überhaupt nicht ganz abschütteln, dann wäre man kein Mensch, wenn das einem nicht selber auch tief in die Gefühlswelt eindringen würde. Auf jeder Anstalt herrscht ein unglaublicher Druck, eine unglaubliche Enge, eine sehr hohe negative Energie einfach, weil man tut vom Inhalt her nichts Positives. Wie gesagt, man sperrt die Menschen weg gegen ihren Willen. Das kann man nicht einfach so abschütteln. Und dieser Beruf ist auch mit anderen Berufen überhaupt nicht vergleichbar, sodass man sich auch schwer mit Leuten, die nicht im Vollzug arbeiten, wirklich so austauschen kann über das, was man dort erlebt und wie man es erlebt. Also man findet keine, sage ich jetzt mal, Gleichgesinnten, sondern die findet man eigentlich nur unter Leuten, die auch im Vollzug arbeiten. So entsteht da so wirklich eine ganz eigene Welt, eine Vollzugswelt, die man auch nicht verlässt, wenn man jetzt das Gefängnis abends verlässt.
Ich habe von Ihnen irgendwo einen Satz gelesen, ich glaube gar nicht in dem Buch, sondern in einem der Interviews, die Sie gegeben haben, dass Sie sagen, ich habe in den gut 15 Jahren, die ich im Strafvollzug tätig bin, noch niemals ein Erfolgserlebnis gehabt. Erstmal, ist das so?
Ja, also noch niemals ein Erfolgserlebnis in dem Sinne, den sich vielleicht der Gesetzgeber oder die Gesellschaft oder der Staat mit dem Gefängnis an sich vorstellt, dass man das Gefühl hat, ja, man bringt da Leute wieder auf den rechten Weg und man schafft es, sagen wir mal, Schuldeinsicht zu wecken und dass jemand einsieht, was er getan hat und danach so ein rechtschaffenes Leben führt. Also so ein Erfolgserlebnis habe ich nie gehabt. Ganz im Gegenteil.
Eigentlich müsste man auch sagen, ein guter Gefängnisdirektor ist jemand, der erreicht, dass Leute, die im Gefängnis sind, später wieder als vollwertige, integrierte Mitglieder dieser Gesellschaft leben.
Ja. Aber das geht ja schon damit los, dass das überhaupt oder fast überhaupt nicht überprüft wird durch den Staat. Also wenn die Justiz daran Interesse hätte, würde man ja überprüfen, wie erfolgreich ist denn unsere Arbeit, was wirkt wie und was könnten wir besser machen oder anders machen, damit wir wirklich diese Ziele erreichen. Und es wird so gut wie nicht gemacht. Die Gefangenen werden jetzt von der Justiz selber nicht im Auge behalten, wie die sich entwickeln, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre nach ihrer Haft. Das heißt, das ist überhaupt kein Maßstab, an dem ein Gefängnis und der Gefängnisdirektor beurteilt wird, sozusagen wie erfolgreich er in seiner Resozialisierungsarbeit ist, sondern es ist einfach faktisch so, dass aus Sicht des Staates ein erfolgreicher Gefängnisdirektor der ist, bei dem die Anstalt ruhig läuft und es keine Skandale gibt.
Aber Herr Görli, warum machen Sie den Job dann noch, wenn das doch eigentlich ziemlich frustrierend ist?
Ja, ich bin eben selber sehr im Konflikt und sehr im Zweifel, ob ich diesen Job noch länger machen will. Klar, es ist auf der einen Seite teilweise frustrierend, aber es hat auch viele Vorteile natürlich, wenn man jetzt Behördenleiter ist und verdient gutes Geld und kriegt da seine Anerkennung, hat seine Mitarbeiter und so weiter. Aber wenn man weiß, wie es läuft und da Einblicke hat und es sieht und es über viele Jahre mitbekommt und dann trotzdem weitermacht und weiter mitwirkt, dann macht man sich eigentlich ein Stück weit selbst mitschuldig. Also man muss sich schon irgendwann die Frage stellen, kann ich das, wenn das weiterläuft wie jetzt, moralisch noch verantworten? Man kann als Anstaltsleiter an den grundsätzlichen Fragen überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil, da wird man natürlich eher versucht, auf Linie zu bringen. Innerhalb von einem bestimmten Rahmen kann man ein Stück weit was bewegen, aber die grundsätzlichen Dinge kann man nicht verändern.
Sie sind Jurist, Psychologe, Kriminologe. Sie haben ja ursprünglich wahrscheinlich nicht vorgehabt, in eine Justizvollzugsanstalt zu gehen. Wie ist es dazu gekommen?
Nee, überhaupt nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nach dem Studium ein Stück weit einfach auf Berufssuche war und einfach einen sicheren Job haben wollte und auch gern Beamter werden wollte natürlich. Und da hat sich das per Zufall ergeben. Da haben die mir gesagt, da ist gerade in der JVA was frei. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Ehrlich gesagt, ich war vorher nie in der JVA gewesen und ich wusste ja gar nicht so recht, dass da Juristen tätig sind. Also es war wirklich ein reiner Zufall.
Haben Sie durch Ihr Buch Ärger gekriegt?
Ja, schon. Zum Beispiel, es waren Lesungen geplant von dem Buch in der JVA hier in Leipzig. Einige Lesungen auch in Bayern, im Bayerischen Vollzug. Weil da bin ich mit vielen Leuten natürlich noch sehr gut befreundet.
Sie waren lange Zeit in Bayern.
Genau, ich war lange in Bayern.
Wo waren Sie? In
Amberg und in Straubing. 7 Jahre lang in Straubing.
Justizvollzugsanstalt. Und sind jetzt Leiter der Justizvollzugsanstalt Zeithain hier in Sachsen.
In Sachsen, genau.
Wo wir jetzt auch dieses Gespräch führen, aber genau. Nicht in Zeithain, ja. Kurioserweise. Das hätte ich gern gemacht, ich hätte sie dort gern besucht, aber das wurde nicht gestattet.
Genau.
Sie sagen auch, es gibt halt Leute, die sind wahnsinnig gefährlich und vor denen muss man die Allgemeinheit schützen und die müssen auch weggesperrt werden. Aber wenn sie denn weggesperrt werden, muss das so erfolgen, dass es menschenwürdig ist. Aber es gibt ja sehr, sehr viele, die eben 1-2 Jahre im Gefängnis sind. Und da sagen Sie, das ist eigentlich nicht sinnvoll. Da gäbe es Alternativen. Ja. Welche Alternativen gäbe es denn?
Wenn man nach den Alternativen fragt, dann muss man sich natürlich erst überlegen, was will ich denn genau erreichen? Und wenn ich erreichen will, dass Leute weniger straffällig werden, also wenn ich die Kriminalität reduzieren will, dann ist es eben absolut kontraproduktiv, die mal wegzusperren. Ich bin der Meinung, es gibt ja auch Leute, die sagen, Strafen ganz abschaffen. Dafür plädiere ich überhaupt nicht, sondern wir brauchen Strafen, auch aus Abschreckungsgründen. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, aber nur in sehr, sehr eingeschränkten Rahmen, auch bei erwachsenen Menschen noch eine dauerhafte Verhaltensänderung herbeizuführen. Also ich würde halt bei diesen ganzen kurzstrafigen Gefangenen, und das ist ja die absolute Mehrheit der Inhaftierten, die so zwischen 1 und 2 Jahren jetzt inhaftiert sind, da würde ich als richtiggehende Strafe vielmehr mit gemeinnütziger Arbeit operieren. Und vor allem sollten wir vielmehr auch die, bei aller Gefahr, die darin auch steckt, aber wir sollten vielmehr auf die technologischen Möglichkeiten zurückgreifen mit
Fußfesseln,
also elektronische Aufenthaltsüberwachung zum Beispiel, bis hin zu elektronisch überwachten Hausarrest und sowas. Das gibt es in anderen europäischen Staaten zum Beispiel auch schon lang. Das sind alles Möglichkeiten und Wege, mit denen ich das, was ich jetzt mit dem Gefängnis erreichen will, viel besser, viel kostengünstiger und viel menschenwürdiger erreichen könnte und viel weniger Schaden anrichten würde.
Wenn wir nochmal auf das Gefängnispersonal zu sprechen kommen. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, es gebe einen exorbitant hohen Krankenstand. Mhm. Ist das so, dass ganz viele so unter diesem Job leiden, dass sie krank werden dadurch?
Ja, Sie müssen sich mal das vorstellen, so der durchschnittliche Krankenstand, der liegt fast bei 40 Tagen im Jahr, im Durchschnitt. Also ist wirklich exorbitant hoch. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass es natürlich einige gibt, die überhaupt nicht krank sind, die dann die Arbeit von den anderen noch mitmachen müssen. Also das allein zeigt schon, es ist ja wirklich eine objektive Tatsache, dass irgendwas mit der Art von Arbeit nicht stimmen kann. Wenn das eine sinnvolle Tätigkeit wäre, die irgendwas Positives im Menschen bewirkt, wo die Leute sich irgendwo mit identifizieren könnten, dann wäre der Krankenstand bei Weitem nicht so hoch.
Sie sagen also, alles das, was die Gefängnisse eigentlich leisten sollen, nämlich, dass die Menschen eines Tages wieder als vollwertige, nicht straffällig werdende Mitglieder der Gesellschaft leben können, das leisten sie nicht. Hm. Es ist eine große Belastung für das Gefängnispersonal und natürlich erst recht für die Gefangenen, für die sich alles ändert in dem Moment, wo sie hinter Gitter sitzen.
Wenn Hunderte von Straftätern über Jahre, teilweise über viele Jahre auch, auf engstem Raum in dieser totalen Institution zusammenleben, dann ist ganz klar, dass die eine eigene Gesellschaft bilden, eine Parallelgesellschaft, in die sie auch nur bedingt reinkommen als Gefängnisverwaltung. Das heißt, da lernt dann ein Straftäter vom anderen und es findet eine Integration statt, aber eben in eine Parallelgesellschaft, in eine Gesellschaft, die wir eigentlich nicht haben wollen, mit, auch mit einem anderen Wertesystem und mit anderen Normen. Also es gibt so ein paar Faktoren, die einfach mit dem Gefängnis zusammenhängen und die man nicht ändern kann, egal wie man konkret das Gefängnis jetzt sozusagen ausgestaltet. Und die sorgen dafür, dass die Leute danach noch weniger Chancen haben, noch mehr an den Rand gedrängt sind als vorher und so gesehen dann noch gefährlicher sind.
Es gibt ja in den Niederlanden die sogenannten Longstay-Einrichtungen. Das ist alles viel humaner, glaube ich, als das bei uns ist.
Genau. Das wäre eben auch so ein Vorbild, das ich nennen würde, diese Longstay-Einrichtungen.
Also das ist, die sind auch so abweggeschlossen, dass die Gesellschaft vor ihnen geschützt ist. Aber es sind irgendwie fast Dörfer, nicht? Wo die sich relativ frei bewegen können, in einem abgeschlossenen Rahmen natürlich.
Genau. Und das halte ich auch für sinnvoll und für menschenwürdig. Ich bin immer der Meinung, wir müssen jeden menschenwürdig behandeln, auch die, die das Schlimmste getan haben. Also ich würde schon sagen, bei so diesen ganz wenigen höchst gefährlichen Leuten müssten wir die Gesellschaft lebenslang schützen, aber die eben, wie Sie gesagt haben, in einem dorfähnlichen Einrichtung sozusagen unterbringen, wo die Allgemeinheit geschützt ist, aber sie innerhalb dieser Einrichtung einigermaßen frei und selbstverantwortlich leben könnten.
Gibt es Leute im Gefängnis, von denen Sie tief in Ihrem Inneren glauben, der ist unschuldig?
Also zutiefst überzeugt, dass jemand unschuldig ist, war ich noch nie. Man geht ja davon aus, natürlich gibt es keine genauen Zahlen, aber dass einige hundert pro Jahr in Deutschland inhaftiert werden, die unschuldig sind. Ja.
In Zeithain sitzen, glaube ich, 400 Gefangene oder so.
Ja.
Welche Atmosphäre herrscht da?
Also Angst würde ich nicht sagen und ist mir jetzt auch aus dem Kollegenkreis nicht bekannt. Aber es herrscht schon so eine Atmosphäre der leichten Aggression und so eine druckvolle, also auf jeden Fall eine sehr, sehr negative Atmosphäre. Man muss sich ja auch vorstellen, dass ja teilweise ein Bediensteter ja in besonderen Zeiten ist für 100 Gefangene oder so zuständig.
Das Buch kostet übrigens 12,99 €. Herr Galli, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke Ihnen. Vielen Dank.